Lass uns zu Beginn nochmal kurz beten. Vater, lehre du uns das, was wir noch nicht wissen. Gib uns das, was wir noch brauchen und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. Ein Jude in der ehemaligen Sowjetunion wurde einmal von einem Westler gefragt oder in ein Gespräch verwickelt und dann gefragt, wozu es denn seiner Ansicht nach führen würde, wenn die damalige antisemitische Politik der UdSSR nochmal verstärkt würde. Und der Jude hat dann kurz und knapp geantwortet, naja, es würde wahrscheinlich zu einem Fest führen. Und die Antwort hat er nicht so ganz verstanden, der Fragende, und hat dann nochmal nachgefragt. Der Jude hat dann geantwortet und ihm erklärt, naja, der Pharao hat versucht, die Hebräer zu vernichten oder auszurotten, und das Ergebnis war das Passafest. Haman trachtete danach, das ganze Volk zu vernichten, und das Ergebnis war das Purimfest. Und Antiochos Epiphanes wollte uns ebenfalls zugrunde richten, und daraus ist das Chanukka-Fest, das Fest der Lichter, entstanden. Das gibt schon so ein bisschen den Ton an zu dem, was wir heute besprechen wollen. Und wir wollen, Annika hat schon gesagt, unsere Predigtreihe zum Buch Esther, und ihr könnt die Geschichte ja hier nochmal gut nachverfolgen, die wollen wir heute abschließen. Es ist viel passiert in den ersten 8 Kapiteln. Wir haben auch länger gebraucht, glaube ich, als wir gedacht haben. Wir haben im letzten Jahr schon recht früh gestartet, kommen jetzt zum Ende. Christoph Blanke hat uns das vor 2 Wochen nochmal gut zusammengefasst, was alles in dem ganzen Buch passiert ist und welches Drama sich in dem Buch auch abgespielt hat. Es fing ja überhaupt nicht gut an für das Volk Israel, für die Juden. Aber die entscheidende Wendung, die trat dann ja im Kapitel 7 ein, als nämlich Haman, wir sehen es hier im letzten Bild, vor dem König Ahasveros enttarnt wurde und schließlich dann auch aufgehängt oder gekreuzigt, das ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall getötet wurde. Haman also, der große Judenhasser, der das gesamte Volk Israel ausrotten lassen wollte. Das war sein großer Plan. Und ja, dieser Haman war zwar jetzt tot, aber das Gesetz bestand ja immer noch, haben wir letztes Mal gehört. Und deswegen musste da auch noch was getan werden. Esther und Mordechai haben darauf gedrängt bei dem König Ahasveros im Persischen Reich, dass das irgendwie wieder rückgängig gemacht wurde, beziehungsweise sie konnten ein Gegengesetz erwirken, das eben diesem geplanten Genozid entgegenstehen sollte. Und ja, an diesem Tag war den Juden eben dann erlaubt, so lautete das Gesetz, sich zu verteidigen. Dass dieses zweite Gesetz, dass die Juden sich verteidigen können, erlassen wurde, das ist jetzt 8 Monate her, 8 Monate, 20 Tage, seit Ende des 8. Kapitels. Und jetzt starten wir in Kapitel 9. Und ihr dürft gerne eure Bibeln zur Hand nehmen. Ich werde nämlich nicht den kompletten Text lesen, sondern das fürs Verständnis Wichtige. Und wenn ihr immer mal zwischendurch noch die anderen Verse lesen könnt, wird das sicherlich auch wertvoll sein. Also, ich starte mit Kapitel 9 im Vers 1. Im 12. Monat nun, das ist der Monat Adar, am 13. Tag, an dem das Wort des Königs und sein Gebot in Erfüllung gehen sollte, an eben dem Tag, an dem die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen. Da wendete es sich so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen durften. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in sämtlichen Provinzen des Königs Ahasveros, um Hand an die zu legen, die nach ihrem Verderben trachteten. Und niemand konnte ihnen widerstehen. Denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Auch alle Fürsten der Provinzen und Satrapen und Statthalter und die Beamten des Königs unterstützten die Juden, denn die Furcht vor Mordechai war auf sie gefallen. Und nochmal zur Chronologie, also das Gesetz Hamans war im 1. Monat des jüdischen Kalenders erlassen worden, am 13. Tag. 2 Monate, 10 Tage später ist das Gegengesetz dann entstanden und in Kraft getreten. Und beide Gesetze zielen dann auf diesen einen bestimmten Tag ab, den 13. Tag des letzten Monats wiederum. Dieser Monat heißt dann eben Adar. Und da kommt es nun zum entscheidenden Kampf. Vers 5. So schlugen die Juden alle ihre Feinde mit dem Schwert. Sie erschlugen sie, brachten sie um und verfuhren mit ihren Hassern nach ihrem Belieben. Auch in der Burg Susan erschlugen die Juden ihre Feinde und brachten 500 Mann um. Dazu erschlugen sie, Vers 10, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Feindes der Juden. aber an ihnen, an ihren Besitz, legten sie die Hand nicht. Der König Ahasveros zieht dann ein Zwischenfazit, lässt sich so ein bisschen berichten, was ist so passiert. Und er war selbst in der Burg Susan, nur erfahren, wie viel Tote jetzt in dieser Burg selbst umgekommen waren. Von allen weiteren Todesopfern würde er in den nächsten Tagen erst erfahren. Er berät sich dann mit seiner Frau und fragt sie nach ihrem Rat und fragt sie, wie es weitergehen soll. Esther antwortete ihm darauf: Gefällt es dem König, so lasse er auch morgen die Juden in Susan handeln nach der heutigen Verordnung. Die 10 Söhne Hamans aber soll man an das Kreuz oder an das Holz hängen. Da befahl der König, dies zu tun. Offenbar war Esther ziemlich klug. Sie war nicht nur schön, wie wir gehört haben, sie war auch klug. Sie wusste oder hatte ein Gespür dafür, dass zwar die erste Schlacht geschlagen war in der Burg Susan, aber noch nicht der gesamte Krieg gewonnen war. Sie wusste das irgendwie oder hatte das im Gespür, dass immer noch Feinde Israels übrig waren in der Burg Susan und hat deswegen den König gebeten, eben die Verordnung zu verlängern, dass also am nächsten Tag die Juden nochmal zusammenstehen durften, um sich zu verteidigen. Und so kommt es dann in Vers 15. Die Juden, die in Susan waren, versammelten sich auch am 14. Tag des Monats Adar und erschlugen in Susan 300 Mann. Aber an ihren Besitz legten sie die Hand nicht. Das ist jetzt schon das zweite Mal gesagt worden und ist ganz interessant, dass die Juden den Besitz, die Beute derjenigen, die sie dann angegriffen und die sie dann auch oder von denen sie angegriffen wurden und die sie dann besiegt hatten, dass sie diesen Besitz, diese Beute eben nicht zu ihrem eigenen Eigentum hinzufügen wollten. Die haben es nicht mitgenommen. Und ja, man kann sagen, sie handeln ganz im Sinne Abrahams. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte erinnert. Der hatte eine ähnliche Situation. Er hatte damals Lot und viele Geiseln aus der Hand feindlicher Könige errettet und hatte dann das Angebot bekommen, hier, du darfst auch etwas von der Beute nehmen. Der König von Sodom hat ihm das dann angeboten. Und Abraham wehrt das aber ab und begründet das so: Ich hebe meine Hand zu dem Herrn, sagt er in 1. Mose 14, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Und ja, irgendwie handeln die Juden hier ähnlich. Sie wollen sich eben nicht bereichern an diesem schrecklichen Gemetzel. Sie wollen nicht ja eine solche Situation herbeiführen, wie der Abraham sie hier auch genannt hat. Also ihr neu erworbener Reichtum hätte die Perser dann künftig dazu verleiten können, zu sagen, ja, dass auch wir, die Perser, euch Juden quasi reich gemacht haben. Die Juden wollten alles auf Gott führen und an alles war durch Gottes Eingreifen entstanden. Und diesen Triumph Gottes, den wollten sie nicht dadurch überlagern, dass solche Geschichten entstehen. Wie geht es weiter im Text? 1. 9, Vers 16. Auch die übrigen Juden, die in den Provinzen des Königs waren, versammelten sich und standen für ihr Leben ein und verschafften sich Ruhe vor ihren Feinden. Sie erschlugen von ihren Feinden 75.000. Aber an ihre Güter, da haben wir es wieder, legten sie die Hand nicht. Ja, hier sehen wir dann das ganze Ausmaß dieses schrecklichen, brutalen Blutvergießens. Insgesamt sind an den beiden Tagen dann 75.810 Männer getötet worden. Ja, es ist verteilt über ein sehr, sehr großes Reich. Es streckte sich ja über drei Kontinente, aber trotzdem eine riesige Zahl, die da an zwei Tagen eben gestorben ist. Im Umkehrschluss lässt sich aber auch sagen, dass im ganzen Persischen Reich eben mehr als 75.000 Feinde Israels in der Bevölkerung lebten. Und es waren nicht nur Leute, die einfach nur nicht mit dem jüdischen Glauben irgendwie klarkamen, ihren anderen Glauben hatten und sie aber leben lassen wollten, sondern das waren Leute, die wollten den Tod der Juden. 75.000 Leute mindestens. Und wie kommt es jetzt, dass die Juden diesen 75.000 Menschen widerstehen konnten? Es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe, aber ich möchte uns mal drei mitbringen. Erstens haben die Juden durch das Gesetz, das ihnen die Verteidigung erlaubte, Kraft und Mut gewonnen. Ich meine, nur durch das Gesetz waren sie ja noch nicht besiegt, ihre Feinde. Sie mussten diesen Kampf immer noch kämpfen. Und sie haben sich dann zusammengetan, sie haben sich versammelt, um eben gegen ihre Feinde zu kämpfen. Zum anderen, das haben wir im Kapitel 8 beim letzten Mal gelesen, gegen Ende des Kapitels, sind durch die ganzen Ereignisse, die vorher passiert sind, die Beförderung Mordechais, die Tötung von Haman und das neue Gesetz, sind viele Leute zum Judentum konvertiert. Also viele Perser haben wohl erkannt, der Gott Israels ist der wahre Gott. Und dadurch hat sich dann ganz automatisch die Zahl der Verteidiger erhöht. Also dass also den Angreifern mehr Verteidiger gegenüberstanden. Ja, und dann haben wir gerade noch gelesen, dass auch die Fürsten, Satrapen, Statthalter und königlichen Beamten, also Leute, die im Staat irgendwie ein bisschen mehr zu sagen hatten, die haben sich ebenfalls auf die Seite der Juden geschlagen. Und vielleicht wollten sie Mordechai oder dem König gefallen, wir wissen es nicht. Sie waren aber auf jeden Fall sehr gut bewaffnet und konnten so ebenfalls zu diesem grandiosen jüdischen Sieg beitragen. Ihr habt es gemerkt, Gottes Handeln wird hier in diesen Beschreibungen, in diesem Text nach wie vor nicht erwähnt. Gott, der Name Gottes wird noch nicht mal erwähnt. Das war in den ganzen vorherigen Kapiteln auch so. Und dennoch zeigt sich auch hier wieder, wenn man genau reinschaut, wenn man genau beobachtet, wird doch Gottes Handeln sichtbar, auch wenn sein Name nicht explizit erwähnt wird. Wir wollen jetzt auf ein Prinzip gucken, das uns mehrfach in der Bibel präsentiert wird. Wir können hier ganz gut sehen, dass Gott den Fluch, der auf dem Volk Israel lag, abwendet. Und nicht nur das, er kehrt ihn sogar um in Segen. Das Volk Israel wird hier also nicht nur vor der Vernichtung bewahrt. Das hätten die Juden sicherlich auch gut mitleben können. Einfach nur zu sagen, okay, wir überleben hier und was in den nächsten Tagen kommt, das sehen wir mal. Nein, Gott sorgt sogar dafür, dass ihre Feinde aktiv dann vernichtet werden können, dass sie restlos aus dem persischen Reich vertilgt werden und sichert den Juden damit eine deutlich sicherere Zukunft. Sie mussten nicht mehr in Angst leben vor diesen Leuten, die ja um die Ecke kommen konnten und sie vielleicht auch und ihnen nach dem Leben trachten wollten. Und das ist das Spannende, wie ich finde. Gott hatte das Volk ja bewusst in diese Gefangenschaft geführt. Er hat sie in diese Situation hineinbegeben. Das Volk hatte nicht gehört und als Strafe hat er sie gefangen nehmen lassen. Aber selbst dort wacht er über sie. Selbst dort passt er auf sie auf, beschützt sie und führt sie nicht in diese Katastrophe hinein, sondern im Gegenteil, Gott hat noch Pläne mit diesem Volk. Und Gott hat im Verlauf der Heilsgeschichte, das lesen wir in der Bibel an vielen, vielen Stellen, mehrfach in ähnlicher Weise gehandelt. Dass er also einen Fluch, der auf den Seinen liegt, in einen Segen umgewandelt hat. Diese explizite Formulierung habe ich in der täglichen Bibellese gefunden. Das war in völlig anderem Zusammenhang und ich habe gedacht, das passt echt super zu dem Esther-Buch oder zu dem Ende des Esther-Buches. Wir schauen mal kurz in 5. Mose 23, Vers 6 rein. Da sagt nämlich Gott zum Volk Israel durch Mose, aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören, sondern der Herr, dein Gott, verwandelte für dich den Fluch in Segen, denn der Herr, dein Gott, hat dich lieb. Ja, eines dieser Beispiele, wo Gott Fluch in Segen umwandelt, das ist nämlich die Geschichte von Bileam. Bileam, der Prophet, der von dem damaligen König der Moabiter, Balak hieß der, gebeten wurde, beauftragt wurde, engagiert wurde, das Volk Israel zu verfluchen. Dieser Balak hatte gesehen, wie das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten sämtliche Völker, die sich vor ihm in den Weg stellten, militärisch besiegt hatte und hatte jetzt ziemlich Angst, dass ihm das gleiche Schicksal ergehen würde. Und deswegen hat er eben sich ausgedacht, naja, wie kann ich das Volk schwächen? Versuchen wir es doch mal mit einem Fluch von einem bekannten Propheten. Und insgesamt dreimal befragte Bileam Gott und dreimal musste er, anstatt den Fluch auszusprechen, Israel dann stattdessen segnen. Auch hier hätte Gott Bileam einfach nur abwehren können und sagen können, hier, nein, du sprichst keinen Fluch aus. Aber nein, er ist eben diesen Schritt weitergegangen und hat gewissermaßen als Retourkutsche auch den Segen noch obendrauf gepackt, um tatsächlich genau das Gegenteil dessen zu bewirken, was Balak, was der König der Moabiter eigentlich erreichen wollte. Statt einer Schwächung Israels wurde Israel durch diesen Segen sogar noch gestärkt. Und es führte dann sogar noch so weit, dass Biliam folgende Weissagung noch vornahm. Das sind in 4. Mose 24, Vers 17. Dort sagt Biliam, dieser Prophet, von dem man nicht genau weiß, ist er ein Prophet Gottes oder ein heidnischer Prophet. Auf jeden Fall sagt er, von Gott geleitet, ich sehe ihn, aber noch nicht, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch, er ist noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Und damit haben wir eine schöne Verbindung zu der zweiten Begebenheit, die ich uns mitbringen möchte, in der Gott Fluch in Segen umgewandelt hat. Dieser Prophet Biliam weist mit seiner Vorhersage eindeutig auf den kommenden Retter Israels hin, den Messias, den König, den Herrscher. Und ja, diese Prophetie wird durch Jesus Christus eben erfüllt. Er ist der leuchtende Stern aus dem Haus Davids. Er ist derjenige, den Gott dem großen König David als Nachkomme versprochen hat, der auf ewig herrschen wird. Und er ist der, auf den die Juden, in dieser Situation, wo wir noch im Buch Esther sind, auf den die Juden damals gewartet haben und auch heute noch warten im Übrigen. Und damit ist er auch der Grund, warum Gott damals den von Haman geplanten Genozid eben verhindern musste, ganz, ganz zwingend. Er musste verhindern, dass dieser Genozid, dass alle Juden getötet wurden, denn sonst wäre ja kein Jude mehr übrig geblieben und damit auch keiner aus der Linie Davids, der diese Prophetie, dieses Erlösungswerk hätte vollenden können. Damit wäre diese Segenslinie geendet und auch alle Hoffnung auf Errettung erloschen. Und wir würden jetzt hier nicht mehr sitzen. Also diese zentrale Bedeutung hat das Buch Esther und was dort beschrieben wird. So aber konnte Gottes Plan vollendet werden. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen und hat, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, er hat den Fluch, der auf uns lag, gebrochen und in einen Segen umgewandelt. Wie das? Es liegt in der Natur des Menschen, dass wir sündig sind. Seit Adam und Eva, seit der Ursünde im Paradies, ist es leider so, dass jeder Mensch von Geburt an so veranlagt ist, dass er im Laufe seines Lebens sündigen wird. Und mit jeder Sünde, mit der ersten Sünde schon, trennen wir uns dann von Gott. Mit der ersten Lüge, mit dem ersten Diebstahl, mit der ersten Gotteslästerung verwirken wir uns die Chance darauf, bei Gott sein zu können. Das ist unser Fluch und er führt uns direkt in die Hölle, in die ewige Trennung von Gott, deren Endgültigkeit und deren ganzes Ausmaß erst dann sichtbar wird, wenn wir tatsächlich tot sind. Und erst dann kann man so richtig spüren, wie schlimm es in der Hölle sein wird, getrennt von Gott. Und Jesus Christus, Gottes Sohn und zugleich Mensch, hat eben diesen Fluch besiegt. Er hat ihn besiegt, indem er, obwohl er ganz schuldlos auf dieser Welt gelebt hat und dadurch eben nicht Teil des Fluches war, sich dann doch bereitwillig unter diesen Fluch begeben hat und auf Golgatha für uns gestorben ist. Er hat Gottes Zorn besänftigt, der wegen unserer Schuld existierte. Paulus beschreibt das in Galater 3, Vers 13 und 14 so: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der im Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Heißt also, wenn du an Gott glaubst, wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus auch für deine Schuld gestorben ist, dann ist dir nicht nur der Fluch der Erbsünde genommen, sondern du darfst eben auch unter Gottes Segen leben. Denn durch unseren Glauben sind wir, wie Abraham eben auch, gerechtfertigt vor Gott und können dadurch in Ewigkeit dann auch bei ihm wohnen. Das ist alles das Werk Jesu und er kehrt diesen Fluch endgültig in Segen um. Und das Prinzip Fluch zu Segen kennen wir auch aus der außerbiblischen Geschichte, zum Beispiel der Kirchengeschichte. Da könnte man sicherlich viele Beispiele jetzt nennen. Ich habe euch Martin Luther mitgebracht, der für vogelfrei erklärt worden war, der dadurch in der Gefahr stand, mindestens gefangen, wenn nicht sogar getötet zu werden und der sich dann ja auf an einen Rückzugsort begab, die Wartburg. Und dort entstand dann aus dem Fluch, vogelfrei zu sein, ein Segen für das ganze deutschsprachige Gebiet. Er übersetzte also die Bibel ins Deutsche und ermöglichte so erst zehn, dann Hunderten, dann Tausenden, dann Millionen von Leuten selber in der Bibel zu lesen und selber in eine Beziehung zu Gott einzutreten, was vorher vielleicht nicht so möglich war. Die Juden haben das am eigenen Leib erfahren und wir dürfen es eben auch erfahren, dass Fluch zu Segen umgewandelt wird, indem wir Jesu Kreuzestod akzeptieren und dadurch Rettung erleben. Und vielleicht ist euch das tatsächlich in eurem persönlichen Leben auch schon mal passiert, dass ihr denkt, oh, also in der Situation, ich möchte einfach nur raus, Gott schenke, dass es einfach nur zu Ende geht, was mir gerade hier widerfährt. Und dann ist Gott so gnädig und macht nicht nur, dass es beendet wird, sondern er führt das sogar noch zu einem Segen für uns und macht aus dieser schlimmen Situation sogar noch eine keine Ahnung, freudige Situation. All das kann Gott in deinem Leben tun. Die Juden jedenfalls haben ihren Sieg zum Anlass gekommen, um zu feiern. Und wir kommen wieder zum Text. Wir sind in Vers 17. Das geschah am 13. Tag des Monats Adar und sie ruhten am 14. Tag desselben Monats und machten ihn zu einem Tag des Gastmahls und zur Freude. Man kann sich gut vorstellen, dass sie den Psalm 30 gesungen und gebetet haben, den wir vorhin schon mal gehört haben. Ich will ihn jetzt nicht komplett lesen, sondern nur die Verse herausnehmen, die wirklich sehr, sehr gut auch passen zu der Situation, in denen die Juden damals waren. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen durften über mich. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht, du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Lob singt dem Herrn, ihr seine Getreuen und preist seinen heiligen Namen. Dann Vers 12. Du hast mir meine Klage in einen Reigen, in einen Tanz verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit man dir zu Ehrenlob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Die Freude, die bei den Juden herrschte, nachdem sie ihre Feinde besiegt hatten, die musste unbedingt bewahrt werden. Die musste irgendwie konserviert werden. Und das war der Plan von Esther und von Mordechai, denn beide schickten dann Briefe an alle jüdischen Bewohner des Landes und in denen geboten sie ihnen künftig an jedem Tag, in jedem Jahr, an eben diesem 14. und 15. Tag des Monats, in dem sie sich gerade befanden, ein Fest zu feiern. Warum? Lesen wir in Vers 22. Als die Tage, an denen die Juden von ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren und als der Monat, in welchem ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in einen Festtag verwandelt worden war. Dass sie diese feiern sollten als Tag des Gastmahls und der Freude, an denen sie einander Geschenke machen und die Armen beschenken sollten. Und in Vers 23 lesen wir dann, dass die Juden sich das tatsächlich zur Gewohnheit gemacht haben. In jedem Jahr feierten sie das Fest und in jedem Jahr feiern sie es auch heute noch. Und ja, wie üblich hat so ein jährliches Fest auch einen Namen, der irgendwie mit dem Ursprung verknüpft ist. Beim Laubhüttenfest ist der Ursprung auch recht eindeutig. Hier muss man ihn ein bisschen erklären, zumindest wir Deutschen, die wir nicht so mit dieser Sprache bekannt sind. Die Bibel liefert uns diesen Namen aber auch direkt mit. Und woher er kommt? Wir können uns das in Vers 24 mal angucken. Haman, der Feind aller Juden, hatte den Plan gefasst, die Juden umzubringen und hatte das Pur, das ist das Los, werfen lassen, um sie zu vernichten und umzubringen. Also Haman hatte per Zufall darüber entscheiden lassen, per Losentscheid, wann dieser Tag sein sollte, wo die Juden vernichtet werden sollten. Und das nehmen sie dann zum Anlass, dieses Fest Purim-Fest zu nennen. Wir lesen es in Vers 26. Darum werden diese Tage Purim genannt, nach dem Wort Pur. Das Fest wird also Purim-Fest genannt. Und allein mit dieser Namensgebung entsenden sie schon eine quasi evangelistische Botschaft an alle anderen, ein Zeugnis an alle, die das hören. Haman hat per Los darüber entscheiden wollen, wann wir getötet werden sollen. Aber er hat eben nicht damit gerechnet, dass Gott diese Lose, die er da zieht, trotzdem lenken kann. Wir haben da eine Verknüpfung zu Sprüche 16, Vers 33. Dort heißt es, im Bauschgewand wird das Los geworfen, aber jeder seiner Entscheide kommt von dem Herrn. auch dieses Pur, das, was der Haman geworfen hat, das war von Gott ganz klar beeinflusst, damit es eben diese Zeit gab, dass das Ganze wieder verhindert werden konnte. Und dass das Ganze nicht nur verhindert werden konnte, sondern sogar in einen Segen umgewandelt wurde. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zum Purim-Fest als solches, obwohl es eben nicht von Gott eingesetzt ist. Das kommt ja von Esther und von Mordechai, ganz im Gegensatz zum Passafest und zum Laubhüttenfest, wird es also bis heute gefeiert. Das nächste Mal, wenn es gefeiert wird, ist der 14. und 15.3. 2025. Immer im Monat Adar von den Juden. Und das ist, wie gesagt, der letzte Monat des jüdischen Kalenders. Und es ist damit immer einen Monat, bevor das Passafest gefeiert wird, weil das wird am ersten Monat des jüdischen Kalenders gefeiert. Und weil es eben nicht direkt von Gott eingesetzt ist, ist es in Israel auch kein gesetzlicher Feiertag. Und trotzdem gibt es öffentliche Feierlichkeiten. Und es erinnert so ein bisschen an unseren Karneval. Ohne jetzt despektierlich zu sein, aber es ist tatsächlich so, man verkleidet sich, es gibt Straßenumzüge, es gibt Prozessionswagen, es gibt Schausteller und das ist eine ziemlich illustre Veranstaltung. Aber neben dem ganzen Frohsinn, der dort herrscht, wird in den Synagogen nach wie vor das komplette Buch bzw. die komplette Rolle Esther verlesen. Und in vielen Gemeinden hat sich dann die Tradition entwickelt, dass jedes Mal, wenn der Name Haman vorgelesen wird, nicht nur von den Kindern, sondern auch von allen oder von vielen Erwachsenen dann Lärm gemacht wird, damit der Name nicht gehört wird. Die haben dann so Rasseln in der Hand und Tamburin und veranstalten jedes Mal, wenn dieser Name vorkommt, riesigen Lärm. Ziel des Ganzen ist, gemäß den Überlieferungen, den Namen des Erzfeindes zu verspotten bzw. ganz zu vergessen. Wenn er nicht gehört wird, wenn er vorgelesen wird, dann kann man ihn auch nicht mehr in Erinnerung haben. Verspottet wird Haman im Übrigen auch dadurch, dass ein spezielles Gebäck gebacken wird, vielleicht mal für den nächsten Mittagessen hier bei uns als kleine Anregung. Spezielles Gebäck, die sogenannten Haman-Taschen oder Haman-Ohren, sind kleine dreieckige Backwerke, die mit Süßem gefüllt sind, also wären Nachtisch bei uns. Auch da gibt es verschiedene Überlieferungen, warum diese Süßigkeiten überhaupt Traditionen sind. Und gut, dass die Kinder schon weg sind. Also eine Tradition besagt halt, dass Haman, bevor er getötet wurde, dass ihm noch seine Ohren abgeschnitten wurden und dass diese Backwerke irgendwie an die Ohren erinnern sollen und damit aber tatsächlich nochmal diese Verunglimpfung Hamans irgendwie dargestellt werden soll. Kurzum, das Fest diente und dient nach wie vor dazu, in Ausgelassenheit mit großer Freude den Sieg über Judenhass und Antisemitismus zu feiern. Die vielerorts übliche Verkleidung dient gewissermaßen als ausgelassen zur Schau gestellte Demütigung derjenigen, die es eben nicht geschafft haben, das Volk Israel zu vernichten. Und die werden gefühlt in jedem Jahr an jemand anderen denken. Aktuell werden sie vielleicht an die Hisbollah, an den Iran denken, die es im letzten Jahr ja auch wieder versucht haben. Ja, ihr merkt, es gibt gewisse Traditionen, die sich gebildet haben, deren Sinn auch nicht immer komplett nachvollziehbar ist. Und eine letzte, und dann höre ich mit dem Bericht zum Purimfest auch auf, aber eine letzte Tradition, die ich noch gefunden habe, ist irgendwie besonders skurril. Es gibt einen Gelehrten, der wohl gesagt haben soll, dass man sich am Purimfest folgendermaßen verhalten soll. Man soll also so viel Wein trinken, bis man nicht mehr zu unterscheiden in der Lage ist, ob man mit dem, was man gerade sagt, Haman verflucht oder Mordechai segnet. Manche orthodoxe Juden machen das wohl immer noch, aber es ist wohl nicht in der gesamten Bevölkerung verankert, diese Tradition. Naja, was machen wir jetzt mit all diesen Informationen? Das Purimfest selbst zu feiern, denke ich, erscheint mir nicht als die richtige Reaktion. Ich lade uns aber, um uns das noch ein bisschen noch mal näher zu verdeutlichen, was dort passiert ist, ein nochmal auf die Verse 26 bis 28 zu schauen. Dort heißt es, deswegen, wegen alles dessen, was in dem Schriftstück steht, und was sie selbst gesehen und erfahren hatten, setzten die Juden dies fest und nahmen es als Brauch an für sich und ihre Nachkommen und alle, die sich ihnen anschließen würden, dass sie nicht davon abgehen wollten, jährlich diese zwei Tage zu feiern, wie sie vorgeschrieben und bestimmt worden waren. Und so sollen diese Tage im Gedächtnis bleiben und gefeiert werden von Geschlecht zu Geschlecht, in allen Sippen, in allen Provinzen und Städten, sodass diese Purim-Tage nie verschwinden sollen unter den Juden und ihr Andenken bei ihren Nachkommen nicht aufhören soll. Also es ist kein von Gott eingesetztes Fest, ja, aber es bedient sich bedient sich Prinzipien, die Gott zuvor auch verwendet hat. Und das finde ich ganz spannend. Wir sind hier wieder bei dem Juden aus der UdSSR vom Anfang der Predigt, der das Passafest ja auch erwähnt hat. Und dieses Passafest wurde von Gott ja eben eingesetzt, ganz explizit deshalb, damit sich das Gott daran erinnert, dass Gott ihre Vorfahren aus Ägypten geführt hat und in das gelobte Land gebracht hat. In 2. Mose 12 heißt es, Vers 14, und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern, als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Und mit einem ähnlichen Ziel ist eben auch das Purim-Fest dann eingesetzt und ins Leben gerufen worden. Einmal im Jahr sollte man sich daran erinnern, was Gott zu tun imstande war und auch immer noch zu tun imstande ist. Der Mensch, so intelligent er auch ist, ist doch ein Meister darin, auch zu vergessen. Und zu vergessen, zu verdrängen, sich an die weniger relevanten Dinge nur noch zu erinnern und die relevanten dann irgendwo in ein Hintereckchen des Gehirns zu verdrängen. Und weil wir so sind, eben hat Gott dieses Passa zum Beispiel angeordnet, damit die Juden eben nicht vergessen, wie groß, wie mächtig, wie gnädig, wie barmherzig Gott tatsächlich ist. Und jetzt auf uns Christen heute geblickt, welches Fest hat Gott für uns angeordnet? Wir feiern Ostern, wir feiern Weihnachten, aber davon lese ich jetzt in der Bibel erstmal nichts. Also angeordnet ist das nicht in der Bibel. Auch das, muss ich sagen, hat die rechte Gesinnung. Es dient dazu, eben uns daran zu erinnern, was in der Bibel beschrieben wird, als Jesus auf die Welt gekommen ist, als Jesus nach Golgatha ging. Aber es ist eben nicht in der Bibel angeordnet. Und ich hoffe, dass in unserer Gemeinde, in unseren Familien eben nicht zu einer Tradition wird, wie es in vielen Familien sicherlich schon der Fall ist, dass nicht mehr klar ist, warum feiern wir überhaupt Weihnachten, warum feiern wir Ostern, warum habe ich da frei, warum muss ich nicht in die Schule, warum muss ich nicht arbeiten. Aber nochmal zu meiner ursprünglichen Frage, welche Feierlichkeit hat Gott uns Christen tatsächlich in der Bibel angeordnet? Das ist das Abendmahl. Das Abendmahl dient uns zu verschiedenen Zwecken. Es dient der Gemeinschaft unter Christen, es dient der Vergebung, der Freude, die dadurch nochmal entstehen soll. Es dient dazu, die Gemeinde aufzuerbauen. Aber, und das ist sicherlich der erste und wichtigste Grund, es dient nämlich auch explizit dazu, daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Genau wie beim Passamahl ist es ein Fest zum Gedächtnis. Wir kennen diese Verse, wir lesen sie regelmäßig im Abendmahl und deswegen passt es ganz gut, dass wir auch heute noch Abendmahl feiern wollen. 1. Korinther 11, dort schreibt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Zugleich noch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Zum Schluss dieser Predigt und damit auch zum Schluss unserer Esther-Reihe möchte ich uns also nochmal darin bestärken. Das Abendmahl ist ein von Gott eingesetztes Fest. In der Kirche sagt man Sakrament, eine Institution. Wir sind dazu angehalten, das regelmäßig gemeinsam zu feiern. In der ersten Gemeinde haben die das jedes Mal gefeiert, wenn die zusammengekommen sind. Und ich hoffe, dass wir uns das immer wieder auch genauso vor Augen führen. Das ist keine, ja, dass es nicht zu einer lästigen Pflicht vielleicht sogar verkommt, die wir glücklicherweise dann nur noch einmal im Monat feiern und nicht wie die Christen in der ersten Gemeinde jedes Mal. Nein, das Abendmahl muss immer noch ein wichtiger Bestandteil unseres christlichen Lebens sein, eben weil es von Gott angeordnet ist und weil es mir hilft, mich daran zu erinnern, was Jesus für mich getan hat. Er hat seinen Körper, sein Blut, sein Leben hingegeben, freiwillig, damit wir aus unserem Fluch herauskommen und Gottes Segen empfangen können. Und das ist das, was ich mir mitnehmen möchte, wenn ich über das Purimfest noch nachdenke. Ja, die Annika hat es vorhin schon gesagt, das Kapitel 10, das haben wir jetzt noch gar nicht betrachtet, das ist auch recht kurz, es hat nur 3 Verse, von daher schieben wir uns das jetzt nicht noch für eine weitere Predigt auf und keine Sorge, das wird jetzt nicht mehr lang, denn diese 3 Verse im Kapitel 10, die beschreiben letztlich nur nochmal, wie mächtig Ahasveros und Mordechai waren und dass ihre Werke in der persischen Chronik nachzulesen sind, die im Übrigen heute gar nicht mehr auffindbar ist. Was auffindbar ist, ist noch die Bibel. Was auffindbar und nachlesbar ist, ist Gottes Wort. Gottes Wort bleibt bestehen und hat uns auch heute noch was zu sagen. Und ich hoffe, dass es euch heute nochmal aufgezeigt hat, dass Gott Fluch in Segen umkehren kann in eurem Leben. Aber er hat es insbesondere dadurch getan, dass er seinen Sohn einer gerechten Strafe zugeführt hat, die eigentlich uns gegolten hat und uns damit errettet hat. Und wir dadurch auf ewig bei ihm leben können. Und ja, wir dürfen daran gedenken und uns immer wieder erinnern in der Abendmahlsfeier. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam gleich feiern können und freue mich schon darauf. Lasst uns zum Abschluss noch beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, danke, dass wir aus deinem Wort lesen können. Danke für die Esther-Reihe, die wir jetzt abschließen konnten. Du hast uns, obwohl es ein alttestamentliches Buch ist, auch viel gezeigt, was wir im Neuen Testament auch wiederfinden können. Du hast uns viele, viele Auslegungen gegeben, viele Hilfen für unser tägliches Leben und wir wollen dich bitten, dass wir immer wieder darauf auch zurückblicken können und uns dadurch stärken lassen können. Danke, dass du, Herr Jesus, danke, dass du zu unserem Fluch geworden bist. Danke, dass du unseren Fluch übernommen hast und dass du ihn in Segen umgewandelt hast und dass wir dadurch gerettet sein können. Und wir wollen dich bitten, das gleich auch für das Abendmahl, dass wir uns ja diese Erinnerung auch mit in die Woche nehmen, dass wir immer wieder dran denken dürfen, was du für uns getan hast. Geh du mit uns in diese Woche, geh du mit uns in diesen Sonntag. Danke, dass du unter uns bist. Amen.